Grüß Gott, liebe Zuhörer. Willkommen zur Lebenshilfe bei Radio Horeb. Es grüßt Sie alle herzlich, Ihre Sabine Böhler. Wer kennt sie nicht? Die SOS-Kinderdörfer, in die Kinder in Not aufgenommen werden. Zum Beispiel Kinder, die keine Eltern mehr haben oder Kinder, deren Familie sich nicht um sie kümmern können oder andere große Probleme haben. Das SOS klingt zwar wie ein Notruf, ist hier aber eine Bezeichnung für Societas Socialis, die lateinische Bezeichnung für soziale Gemeinschaft. Und in jedem Kinderdorf gibt es eine Kinderdorfmutter und es gibt Kinderdorfgeschwister, die wie in einer richtigen Familie so lange zusammenlebt, bis alle so langsam aus dem Haus gehen. Nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 wurde in Imst in Tirol das erste SOS-Kinderdorf errichtet. In Deutschland baute Gemeiner das erste Kinderdorf 1956 in Diessen am Ammersee. SOS-Kinderdörfer gibt es heute auf der ganzen Welt. Insgesamt leben etwa 55.000 Kinder und Jugendliche in SOS-Kinderdörfern. Allein in Deutschland gibt es 15 SOS-Kinderdörfer neben den Kinderdörfern anderer Träger. Der Weg dorthin war nicht immer eben. Die Idee vom Kinderdorf hatte der Österreicher Hermann Gemeiner. Heute wäre er 90 Jahre alt. Seine Idee ist bekannt, doch kaum jemand kennt Hermann Gemeiner. Das soll sich heute ändern, liebe Zuhörer. Wir haben seinen Neffen, Herrn Dr. Walter Gemeiner, eingeladen, damit er uns von seinem Onkel und seiner Idee erzählt. Dr. Walter Gemeiner ist in allen Gremien der SOS-Kinderdorfvereine vertreten, international wie regional, und führt somit das Vermächtnis seines Onkels neben anderen weiter. Ich grüße ganz herzlich hier im Münchner Radio Horeb Studio Herrn Dr. Walter Gemeiner. Grüße Gott.
Grüß Gott, Frau Böhler. Und grüß Gott die vielen Zuhörer, die jetzt am Radio sitzen.
Herr Dr. Gemeiner, Ihr Onkel Hermann Gemeiner ist bereits mit 66 Jahren gestorben. Das war 1986. Bis dahin genoss er ein hohes Ansehen. Viele Auszeichnungen und Ehrungen wurden ihm für seine Arbeit zuteil. Und vor allem liebten ihn die Kinder auf der ganzen Welt. Was war das Besondere an Ihrem Onkel Hermann Gemeiner, dem Gründer der SOS-Kinderdörfer?
Das ganz Besondere an ihm war seine Natürlichkeit, seine Menschlichkeit, seine Ausstrahlung, die er allen Kindern und Mitarbeitern, mit denen er zu tun hatte, ausgestrahlt hat.
Erzählen Sie uns aus seinem Leben, wie ist er aufgewachsen?
Als Hermann 5 Jahre alt war, ist seine Mutter gestorben. Er hatte damals 9 Geschwister und sind in einem ganz ärmlichen Familienverhältnis in Vorarlberg, in der Gemeinde Alberschwende, aufgewachsen. Die Zeit seiner Jugend war sehr hart. Die Geschwister mussten alle sehr sparsam umgehen. Der Vater hatte seiner ältesten Schwester einen Auftrag gegeben: Du bist jetzt die Mutter deiner jüngeren Geschwister. Und so ist es dann auch geblieben. Er hat nicht wieder geheiratet. Und die älteste Schwester Elsa hat dann praktisch die Erziehung aller Geschwister übernommen.
Und wie alt war Hermann damals?
Hermann war damals 5 Jahre alt, als seine Mutter gestorben ist.
Das heißt, eigentlich noch in einem Alter, wo ein Kind unbedingt die Mutter braucht.
Und diese fehlende Mutter war dann sicher auch später Motiv, dass er für die Kinder etwas machen wollte, dass er sagt, die Kinder brauchen eine Mutter. Jedes Kind hat das Anrecht auf eine Mutter und die wollen wir den Kindern geben.
Zu Hause gelebt hat er bis zum Ausbruch des Krieges oder bis es sozusagen 1940 ernst wurde für Ihren Onkel, denn er wurde eingezogen und musste in den Krieg ziehen, wo er sich dann ja auch mehrere schwere Kriegsverletzungen zugezogen hatte. Beinahe wäre er auch als deutscher Leutnant in Russland im hart umkämpften Südabschnitt der deutschen Ostfront von russischen Tötungskommandos ja hingerichtet worden. Herr Dr. Gemeiner, was ist dort geschehen?
Ja, das war ein ganz einschneidendes Erlebnis im Leben meines Großonkels. Er wurde aufgestellt, ein Erschießungskommando hat den Auftrag bekommen, einen Soldaten nach dem anderen niederzuknallen. Und als er an die Reihe kam, war plötzlich aus irgendeiner Richtung ein Kindergeschrei zu hören. Und derjenige, der das Schießungskommando erteilen sollte, oder der losschießen sollte, ist ganz erschrocken, hat um sich geschaut und das war die Chance für Hermann zu entfliehen. Dieses Ereignis hat ihn unter anderem auch mitbewogen, wenn ich lebend vom Krieg zurückkomme, dann will ich für die Kinder etwas tun.
Dieses Kriegserlebnis, das hat Ihren Onkel geprägt, so schreibt es zumindest der Autor Claudio Honsal. Im Kösel Verlag ist nämlich in diesem Jahr anlässlich des Doppeljubiläums 60 Jahre SOS Kinderdörfer und dem 90. Geburtstag von Hermann Gmeiner eine Biografie erschienen für die Kinder dieser Welt. Hermann Gmeiner, der Vater der SOS Kinderdörfer. Das Buch fängt mit diesem Kriegserlebnis an. Sie haben uns jetzt einen Teil erzählt, aber in der Biografie ist auch noch zu lesen, dass er sehr, sehr beliebt war bei den Russen, beim Feind sozusagen.
Er war von frühester Jugend auf, das haben mir seine Geschwister und seine Mitschüler von der Volksschule erzählt, überall, wo er dort war, mit allen Menschen, denen er begegnet ist, hat er schnell Kontakt gehabt und er hat immer in irgendeiner Form auf ganz natürliche Art und Weise eine Führungsrolle eingenommen. Er war immer der Führer und hat sich für den Schwächsten in der Gruppe immer sehr eingesetzt. Der Schwächste in der Gruppe, ob das in seiner Volksschulklasse war oder ob das in seiner Jugendgruppe war, der Schwächste war für ihn immer die wichtigste Person, für die man irgendwie sich sorgen musste.
Und so ergab es sich auch, dass er sehr beliebt bei den Kindern war in Russland, damals in dieser Kriegssituation, die Sie uns eben schon geschildert haben. Und so, dass ein Kind aufschrie, nein, wie könnt ihr denn diesen Mann, wie könnt ihr diesen Mann umbringen? Zurück aus dem Krieg ist Ihr Onkel ja zunächst heimgekehrt auf den väterlichen Hof. Doch dort hat es ihn nicht lange gehalten. Er ging zum Studium nach Innsbruck, um Kinderarzt zu werden. Und da gibt es auch wieder ein besonderes Erlebnis, das ihn mit dem Elend der Kriegskinder in Berührung brachte. Und das sollte auch erneut eine Wende im Leben Ihres Onkels bewirken. Erzählen Sie uns doch davon.
Als junger Medizinstudent in Innsbruck hat er sich in der Pfarre, in einer Innsbrucker Pfarre St. Nikolaus engagiert als Jugendführer mit dem dortigen Pfarrer, mit dem er sehr gut zusammengearbeitet hat oder den er vorher schon kannte, hat er eine Jugendgruppe initiiert. Und zu dieser Zeit hat er einfach gesehen, wie viele dieser Jugendlichen total verwahrlost waren. Jugendliche, deren Eltern, deren Vater im Krieg verwaist war oder vermisst war, gefallen ist. Die Mütter konnten Geld nicht aufbringen, für die Jugend zu sorgen. Er hat die Not und das Elend der damaligen Jugend in Innsbruck erlebt und das war dann für ihn einfach Anlass zu grübeln, was kann ich machen? Jetzt habe ich schon im Krieg das Erlebnis mit Kindern gehabt. Er hat im Krieg das Erlebnis mit diesem Kind. Er hat das Erlebnis gehabt, als kleiner Bub mit 5 Jahren seine Mutter verloren zu haben. Hat ihn bewogen, nachzudenken, zu grübeln, was kann ich tun für die Jugend. Und in einem Freundeskreis in Innsbruck ist dann einfach die Idee entstanden, wir müssen etwas suchen, dem Kind eine Heimat zu geben.
Und sein Entschluss, der rückte dann näher und näher, etwas Konkretes für kriegsverwaiste Kinder, aber auch für Jugendliche, die sozusagen auf die schiefe Bahn gekommen sind, zu tun. Und er brauchte Mitstreiter. Sie sagten schon, er hat sie dann gefunden, die auch mit hinter seiner Idee stehen, die so langsam am Reifen war. Wie konkretisierte sich dann sein Vorhaben?
Sein Vorhaben hat sich orientiert an der Notwendigkeit, die er gesehen hat, die die Kinder benötigen. Die Kinder brauchen eine Mutter, sie sollen Geschwister haben, sie sollen eine Familie haben, ein Haus in einer Dorfgemeinschaft. Die 4 Prinzipien, das war eigentlich die 4 Prinzipien Mutter, Geschwister, Haus und Dorf, war das, was er sich als Ziel vorgesetzt hat. Und wie können wir das realisieren? Dazu hat er die Freunde gesucht, die ihm helfen sollten. Aber wie soll das geschehen ohne Geld?
Im März 1949 gründete er dann die Societas Socialis, also die lateinische Bezeichnung für soziale Gemeinschaft, abgekürzt ja SOS. Er begann mit einem Kapital von, korrigieren Sie mich, 600 Schilling. Dies war ja dann sein gesamtes Ersparnis. Und nachdem man ihn in Innsbruck dann einen Abstellraum kostenlos zur Verfügung gestellt hatte, den er dann als Büro umfunktionierte, investierte er in Flugblätter, die einen Spendenaufruf enthielten. Das hört sich jetzt sehr flüssig an, wie ich das erzählt habe, aber der Weg dorthin war trotzdem steinern.
Er hatte die geniale Idee, ein Schilling pro Monat, 12-mal im Jahr, und wenn wir viele Gönner haben, wenn wir viele Freunde haben, dann haben wir ein gutes Startkapital. Ein Schilling pro Monat, 12-mal im Jahr. Das war dann auch der Start, mit dem er das erste Kinderdorfhaus in Imst finanzieren konnte. Bis es dort allerdings, bis es soweit war, war für ihn wohl noch ein steiniger Weg, überhaupt den Ort Imst zu finden.
Mhm. Wie wurde denn dieser Aufruf auch zum Spenden und seine Idee von der Bevölkerung aufgenommen?
Die wurde sehr negativ aufgenommen. Jeder hat gesagt, was soll denn dieser Medizinstudent, der selber kein Geld hat, jetzt will er ein Kinderdorf bauen oder will ein Haus bauen für verlassene, elternlose Kinder. Er hat sich nicht entmutigen lassen, er hat ein Rundschreiben in Tirol herausgegeben, ich suche einen Grund, wo ich ein Haus bauen kann für elternlose Kinder. Und glücklicherweise hat sich dann der Bürgermeister von Imst gemeldet und ihn eingeladen, komm nach Imst und ich zeige dir einen Grund, wenn du damit einverstanden bist, dann kannst du diesen haben.
Wie schon angedeutet, der Weg war erst einmal recht holprig. Seine Idee wurde nicht überall, vor allen Dingen bei den Verantwortlichen, mit Begeisterung unterstützt. Er wurde nämlich gerne auch als Spinner von Albert Schwende abgetan. Doch das kümmerte ihn wenig. Und ich habe mich gefragt, als ich so seine Biografie auch las oder wenn ich mich jetzt auch so mit Ihnen unterhalte, was gab ihm wohl diese unendlich große Vertrauen und diese Durchsetzungskraft? Haben Sie eine Idee dazu? Oder hat er es vielleicht auch selber gesagt?
Bin überzeugt, dass seine Religiosität, seine tiefe Religiosität, er ist katholisch erzogen worden, dass die sehr stark in ihm sein Leben lang gearbeitet hat. Und gerade in seiner frühesten Jugend, ich muss was tun und ich will was tun, dass ihm sein Glaube einfach viel Kraft gegeben hat. Auch wenn er am Anfang in Innsbruck keine Unterstützung bekommen hat, genauso wenig hat er sie bei seiner Verwandtschaft in Alberschwende, in seinem Heimatort, bekommen. Jeder dort hat gesagt, jetzt hat man ihm das Studium bezahlt und jetzt hört er auf zu studieren. Dieser Spinner, was soll denn das?
Und während des Studiums hat er ja auch schon angefangen, Pädagogik zu studieren.
Das hat er nebenher getan, ja.
Um sich also auch schon auf seine Aufgabe vorzubereiten, obwohl es alles nur noch damals erst eine Idee war, die in ihm am Arbeiten war, mit der er schwanger ging.
So wie ich mitbekommen habe, war er immer ein Suchender. Er hat gesucht, gesucht und gesucht. Und wenn er eine Idee gefunden, wenn er ein Ziel oder eine Idee gehabt hat, dann hat er nicht mehr losgelassen. Dann hat er seine Mitarbeiter gesucht oder seine engsten Freunde, die er irgendwie in irgendeiner Form überzeugt hat, du, das machen wir, und wer einmal bei ihm war, den hat er auch nicht mehr losgelassen.
Mhm. Herr Dr. Gemeiner, Sie sind der Großneffe des Gründers der SOS Kinderdörfer von Hermann Gemeiner. Als Kind hat man ab einem bestimmten Alter ein Erinnerungsvermögen. Seit wann erinnern Sie sich an Ihren Onkel Hermann Gemeiner und wie viele Jahre konnten Sie auch mit ihm verbringen oder wie viel Zeit haben Sie auch mit ihm verbracht? Wie sehr haben Sie ihn erlebt auch?
In meiner frühesten Jugend hatte ich eigentlich wenig oder gar keinen Kontakt. Ich habe ihn nur von meinen Eltern erfahren. Der Hermann, der ist in Innsbruck und jetzt baut er dort und dort ein Dorf. Jetzt baut er ihn nicht nur in Österreich, auch in Deutschland, in Frankreich. Und dann hat er sogar in Asien ein Dörfer gebaut. Die engen Kontakte haben begonnen, als ich 18 war. Dort habe ich einmal ein langes Gespräch mit ihm gehabt und von diesem Tag an hat er mich eigentlich nicht mehr losgelassen.
Wann war das in etwa, dass wir das einschätzen können? Weil das erste Kinderhaus ist 1949 entstanden.
Das war 1963.
63, also sozusagen 14 Jahre.
Ab diesem Zeitpunkt hatte ich eigentlich ständig Kontakt mit ihm und wir sind immer im Kontakt geblieben.
Und Sie haben ja auch Medizin studiert, so wie er anfangs auch. Also Sie sind schon ein wenig in seine Fußstapfen getreten, ein wenig.
Ein wenig nur, ja. Ich habe dann Medizin studiert und das hat ihn irgendwie begeistert. Er war fasziniert. Ah, super, wenn du auch Medizin studierst und dann machen wir dann irgendwas einmal miteinander. Du als Arzt wirst du im Kinderdorf, ganz egal, weiß heute noch nicht wo, aber du wirst dann einmal was machen.
Wie hat das damals auf Sie gewirkt? Sie waren ja ein junger Mann voller Ideen.
Es war faszinierend für mich und im Traum oder irgendwie im Halbtraum habe ich gedacht, ja, dann gehe ich einmal nach Indien.
Also könnte man schon noch sagen, dass er ihr Leben auch ein Stück weit mit beeinflusst hat?
Auf jeden Fall hat er das.
Kommen wir nun konkret auch mal zum Konzept der SOS-Kinderdörfer. In jedem Kinderdorf, das aus mehreren Häusern besteht, gibt es in jedem Haus eine Kinderdorfmutter. Professor Neubauer, er war eng befreundet mit ihrem Onkel, zeichnete für die pädagogischen Eignungstest dieser Kinderdorfmütter verantwortlich. Er war Psychologe und er hat gemeinsam mit seiner Frau Auguste, hatte er damals intensiven Kontakt zu ihrem Onkel. Und ihr Onkel, der legte auch besonderen Wert auf die pädagogische und, könnte man sagen, psychische Eignung der künftigen Mütter. Wer sind oder wer waren damals die ersten SOS-Kinderdorfmütter?
Die ersten SOS-Kinderdorfmütter, das waren Frauen, die auf die er zugegangen ist und die er angesprochen hat und begeistert hat, ohne irgendwelche fachliche Ausbildung. Der hat in ihnen einfach die Mutter gesehen und hat ihnen gesagt, du bist jetzt Kinderdorfmutter. Frauen, die auf ihn zugekommen sind, er hatte Frauen gesucht und es hat sich einfach ergeben und er war der Meinung damals, und es war auch gut so, eine Frau, die braucht einen guten Hausverstand, die muss mit Kindern umgehen können und wenn eine das kann, dann ist sie sicher eine gute SOS-Kinderdorfmutter.
Also die Mutter sollte pragmatisch sein, das meinen Sie mit einem guten Hausverstand,
richtig.
Sollte auch eine gewisse Herzenswärme haben. Sicherlich. Und auch Durchsetzungskraft, das war bestimmt auch wichtig. Aber es war nicht wichtig, dass diese Mütter, die SOS-Kinderdorfmütter, eine pädagogische Ausbildung hatten.
Die hat es damals nicht gegeben. Es war Neuland. Es hat früher keine Kinderdörfer gegeben. Er hat dann allerdings sehr schnell gesehen, dass wenn wir mehr Mütter brauchen, dass wir dann auch für diese Mütter eine spezielle Ausbildung machen müssen. Dass wir die schulen müssen, dass die eine fundierte Ausbildung haben, was heute natürlich Voraussetzung ist. Ohne eine spezielle, fundierte Ausbildung darf eine Kinderdorfmutter gar nicht tätig sein.
Wie viele Kinderdorfmütter gibt es jetzt eigentlich weltweit? Wissen Sie das in etwa?
Die Zahl ist mir jetzt nicht bekannt. Es ist im vergangenen September in Kolumbien das 500. SOS-Kinderdorf eröffnet worden. Wenn wir berechnen, dass in jedem Dorf etwa 10 Familien leben, 10 mal 500, das sind 5.000, aber das ist das ganz...
Auf jeden Fall, es geht in die Tausende.
Also in die Tausende Kinderdorfmütter weltweit.
Die erste Kinderdorfmutter, das war Helene Dittel. Das habe ich nachgelesen in dem Buch. Vielleicht, liebe Zuhörer, wenn Sie sich dafür interessieren, ich sage nochmal den Titel. Für die Kinder dieser Welt, Hermann Gmeiner, der Vater der SOS-Kinderdörfer, die Biografie, erschien im Kösel Verlag. Autor ist Claudio Honsal. Dort ist zu lesen, die erste Kinderdorfmutter, das war Helene Dittel. Und sie brachte die Idee mit der Weihnachtskartenaktion ein. Und die Spendenwerbung, die wurde ja dann auf ganz Österreich ausgedehnt und intensiviert. Und dadurch konnte ihr Onkel bereits Ende 1949 hat er den Verein gegründet und dann auch 49/50 das erste Kinderdorf gebaut. Er konnte bereits Ende 1950, und man bedenke, das war nach dem Krieg, konnte er sämtliche Schulden abbezahlen. Am Weihnachtsabend, dem 24. Dezember 1950, wurde das erste Kinderdorfhaus von 5 Waisenkindern bezogen. Und einige Monate später waren alle 5 Häuser fertiggestellt und im Sommer 51 von insgesamt 45 Kindern bewohnt. Das ist jetzt nur mal, dass man so eine Vorstellung bekommt. Und man könnte sagen, dieser Erfolg, der hat sich durchgesetzt, denn es entstand Haus um Haus beziehungsweise Dorf um Dorf. Und ihr Onkel hatte immer wieder neue Ideen, wie er die Bevölkerung um Spenden bitten könnte. Und da gibt es zum Beispiel auch die Reiskornaktion. Erzählen Sie uns, wie Ihr Onkel dann aus dem heimischen Österreich über Deutschland und andere Länder in Europa nach Asien kam.
In Korea war eine österreichische Frau, die Frau Sinnhuber, die war in einem weltlichen Orden tätig. Die hat in Südkorea Kinder betreut, Jugendliche. Diese war dann auf Heimaturlaub in Österreich und hat vom SOS Kinderdorf gehört und ist zum Hermann Gmeiner gekommen und hat gesagt, Sie müssten uns helfen in Korea, wir brauchen Ihre Hilfe, wir sind am Ende, wir haben kein Geld und keine Organisation hinter uns. Bitte, bitte helfen Sie. Und Hermann hat dann, das war im Jahre 62, gesagt, ja, wir haben nicht einmal genug Geld für unsere Kinder hier in Europa. Was sollen wir dann in Asien, in Korea, so weit weg ein Dorf bauen? Die Frau Sinnhuber ist dann wieder nach Korea zurückgeflogen und in Tirol. Hermann hat immer gegrübelt, eigentlich sollten wir da doch helfen und, und. Dann hat er von einem Bankdirektor in Innsbruck Flugticket geschenkt bekommen für 2, macht eine Reise nach Korea und dann könnt ihr dort einmal schauen, vielleicht lässt sich doch etwas machen. Die Tochter dieses Bankdirektors war Jahre vorher auch in Korea tätig in der Entwicklungshilfe. Hermann ist dann nach Korea geflogen und hat dort das Elend gesehen, das dort geherrscht hat. Er war schockiert. Im ersten außereuropäischen Land, wo er sich umgeschaut hat, ja, da müssen wir was tun. Und dann am Abend, einem abendarbeitsreichen Tag, sie sind da durch die Elendsviertel spaziert, gewandert und waren schockiert, kommt ein Bub auf ihn zu und gibt ihm eine Handvoll Reis. Er wusste nichts damit anzufangen, was soll das? Und die Frau Sinnhuber hat dann zu ihm gesagt, Reis bedeutet in Korea Gesundheit, Frieden, langes Leben und Glück. Dann hat er in der Nacht darauf die Idee gehabt, ich nehme jetzt ganz viel Reis mit nach Österreich und dann machen wir in Österreich eine Aktion. Und dann hat am nächsten Tag die Frau Sinnhuber den Auftrag bekommen, Reis zu sammeln. Viele Kinderhände haben einen Sack Reis gefüllt und mit diesem Sack Reis ist er nach Österreich geflogen und hat dann in Innsbruck diese Reiskornaktion gestartet. Ein Reiskorn wurde in einem Plastiksäckchen verpackt. Wir wünschen Ihnen Gesundheit, Frieden, langes Leben und Glück und das verkauft. Und in kürzester Zeit konnte das Kinderdorf in Südkorea finanziert werden.
Und die Freude war groß. Ein Reiskorn, damals 1 Schilling, heute würde man sagen, vielleicht 1 Euro, damit auch ein bisschen was zusammenkommt. Wie ist denn die Finanzierung der SOS-Kinderdörfer heute gesichert? Wie kommt es, dass auch ausgerechnet in München die sogenannte Finanzzentrale sitzt?
Das war auch eine kluge Idee von Hermann Gmeiner. Er hat immer gesagt, dass Österreich ist klein, wir haben nur 7 Millionen Einwohner, Deutschland ist sehr groß. Wir müssen schauen, dass wir in Deutschland sehr viele Freunde gewinnen. Und hat schon der Kinderdorfverein e.V. Deutschland existiert. Diese mussten aber aus finanztechnischen Gründen das ganze Geld in Deutschland investieren. Sie durften der Kinderdorfverein e.V. Deutschland durfte damals keine Auslandsprojekte finanzieren. Deswegen hat dann Hermann Gmeiner vor in München gegründet. Es war damals auch schon so, dass die Spenden für SOS Kinderdorf in Deutschland von den Steuern abgeschrieben werden konnten, in Österreich nicht. Und zusammen mit dem Kinderdorfverein Deutschland und dem Hermann Gmeiner Fonds konnten dann in Deutschland tausende Freunde gewonnen werden, die das Kinderdorf unterstützen.
Und wenn Sie vom Kinderdorf sprechen, meinen Sie natürlich die Kinderdörfer, die dann weltweit entstanden sind. Gehen wir jetzt nochmal zurück nach Imst, wo 1949 der Verein gegründet wurde, SOS, und wo dann ja im Jahre 1950 alle Schulden abbezahlt wurden, die ersten Kinder Ende 1950 einzogen, 1951. Und dann, das war ja nicht alles. Es ging ja dann weiter mit weiteren Kinderdörfern. Man kam dann inzwischen auch auf Hermann Gmeiner zu und bat ihn, auch in Österreich und dann auch später in Deutschland, Kinderdörfer zu bauen.
Es war eines der Prinzipien von Hermann, nie sich irgendwo aufzudrängen. Er hat gesagt, wir bauen nur Dörfer, wo wir willkommen sind. Wenn der Wunsch an uns herangetragen wird, ein Dorf zu bauen, dann bauen wir es. Und so ist in Österreich, zunächst in Osttirol, dann in Oberösterreich, dann in Niederösterreich, ein Bundesland nach dem anderen, auf ihn zugekommen mit der Bitte, bau auch bei uns ein Kinderdorf.
Und sind diese Kinderdörfer rein auf Spendenbasis dann entstanden oder haben die Kommunen, die Länder auch etwas dazugegeben?
In Anfangszeit waren das reine Spenden. Es waren nur die Spenden. Zum Teil wurden Grundstücke billig zur Verfügung gestellt, aber für den Unterhalt hat Hermann Gmeiner nur aus Spendenleben auskommen, mit Spenden auskommen müssen.
Das hat sich aber heute doch verändert, weil auch Jugendheime bzw. Jugendämter kommen auch auf die Verwaltung der SOS-Kinderdörfer zu, bitten jugendliche Kinder aufzunehmen und der Staat übernimmt dann auch einen Teil der Kosten für die Unterbringung der Kinder.
Inzwischen ist es so, dass die Jugendwohlfahrt eigentlich verpflichtet ist für die Nichtversorgten oder für die Kinder, die Hilfe benötigen, aufkommen muss. Und jetzt ist es eigentlich in allen Ländern in Europa so, dass Tagsätze für die Kinder und Jugendlichen von der Jugendwohlfahrt bezahlt werden.
Wie war das in den Kinderdörfern, die außerhalb von Deutschland entstanden sind? Wurden die finanziert und gegründet mit Geldern aus Deutschland, aus Europa, oder haben auch Menschen, die entsprechendes Vermögen hatten, aus dem jeweiligen Land sich auch bereit erklärt, etwas dazu zu geben?
Es hat in jedem Land auch Sponsoren gegeben, die begeistert waren von der SOS-Kinderdorf-Idee. Die haben in ihren Ländern auch dazu beigetragen, dass der Bau eines Dorfes vorangetrieben werden kann.
Vielleicht hat man denen ja eine Tannennadel mitgebracht aus Österreich und dafür ein Nickel oder was auch immer.
Kann gar nichts sagen, was da Hermann alles, welche Ideen der da gehabt hat.
Aber er hat sogar in den reichen USA dann ein Kinderdorf auch gegründet.
Hat er auch. Die waren lange Zeit der Meinung, wir brauchen sowas nicht. Aber auch in der USA, in den Vereinigten Staaten, gibt es Kinder, die Hilfe einer Mutter in einem SOS-Kinderdorf benötigen. Und es wären sehr viele, die diese Hilfe in Anspruch nehmen würden, würde es dort mehrere Dörfer geben.
Für die Kinder dieser Welt, 60 Jahre SOS-Kinderdörfer. Herr Dr. Gmeiner, kommen wir jetzt nochmal zu dem Konzept, weil das Konzept ist eigentlich recht simpel, dass er sagt, jedes Kind braucht ein Dach über den Kopf, jedes Kind braucht einen Platz zum Schlafen, wo es weiß, da gehört es hin, jedes Kind braucht ein Umfeld, nämlich auch Geschwister, wo es weiß, mit denen wachse ich zusammen auf, und vor allen Dingen eine Mutter, die Kinderdorfmutter. Wir haben eben schon gehört, die ersten Kinderdorfmütter waren Mütter, die aus dem normalen Leben kamen, Frauen, die keine eigene Mutterschaft erfahren haben, Frauen, die nicht verheiratet waren, die alleinstehend waren, die sich ganz dieser Aufgabe widmen konnten. Heute sind diese Mütter auch pädagogisch ausgebildet, haben ein Grundstudium oder eine Erzieherausbildung. Aber was geblieben ist, dass eine Mutter so lange bei den Kindern und in einer Familie bleibt, bis sich eine Familie sozusagen auflöst. Wie dürfen wir uns das vorstellen? Und gibt es auch mal Wechsel in der Familie, dass ein Geschwister geht, weil es zurückgeht zu den Eltern und ein anderes Geschwister kommt hinzu?
Diesen Wechsel gibt es, den hat es früher gegeben und gibt es heute eigentlich mehr, weil dieser Rückführungsprozess in die Herkunftsfamilie forciert wird, wenn die Möglichkeit kommt oder wenn die Möglichkeit besteht, dass ein Kind wieder zurück kann in die Ursprungsfamilie, dann wird das Kind oder auf diese Kinder nicht mit Gewalt, wie man hin und wieder sagt, zurückhalten.
Das heißt, auch die Ursprungsfamilie, wie man das heute ja nennt, auch wenn vielleicht nur noch Vater oder Mutter da ist, die leiblichen Eltern werden einbezogen, wenn ein Kind in ein SOS-Kinderdorf kommt und auch wenn es wieder zurück möchte oder die Eltern sagen, jetzt können wir wieder die Verantwortung übernehmen. Wie sieht die Elternarbeit aus?
Hier hat sich seit den Anfangsjahren sicher ein großer Wandel vollzogen. Früher war es so, dass die Kontakte zu den Herkunftsfamilien eigentlich nicht forciert wurden, eher abgeblockt wurden, damit die Kinder der Familie ohne den Einfluss der Verwandtschaft oder der Eltern, falls solche da waren, irgendwie gestört wird. Die Kinder der Familie, die Kinder der Mutter mit ihren Kindern, das war eine Einheit. Heute ist es so, dass die Herkunftsfamilie sehr stark mit einbezogen werden in die ganze Erziehung. Was natürlich für die Mutter eine zusätzliche Belastung bedeutet. Die einen Kinder haben Eltern, die anderen haben keine. Die einen Kinder werden beeinflusst von den Verwandten, andere haben überhaupt keine Kontakte mit Herkunftsfamilien. Das bedeutet für die Mutter, für jede Mutter, viel Energieaufwand und sie braucht deswegen sicher viel Unterstützung, die in dieser Hinsicht früher nicht nötig war.
Eine leibliche Mutter ist für ihr Kind 60 Minuten in der Stunde da, 24 Stunden am Tag. Also es ist ein Fulltime, ein Allround-Job. Und er dauert auch das ganze Jahr über. Wie ist das bei einer SOS-Kinderdorfmutter? Hat sie neben ihrem Zimmer, ihrer Wohnung im SOS-Kinderdorfhaus noch ein eigenes Zimmer ab vom Kinderdorf, also sozusagen noch Privaträume?
Diesen Privatraum, den müssen wir auch den Müttern zugestehen. Wir können von ihnen nicht verlangen, dass sie rund um die Uhr wirklich da sind. Und hier gibt es arbeitsrechtliche Abmachungen, Kollektivverträge, dass die Mütter entsprechend honoriert werden und es wird auf jeden Fall dafür gesorgt, dass die Mütter ihre Freizeit haben, dass sie ihren Urlaub haben, dass sie nicht überarbeitet, dass sie nicht Burning Out einer nach dem anderen bekommen. Hier wird also sehr dafür gesorgt, dass die Mütter entsprechend auch behandelt werden von der Organisation aus.
Jetzt haben wir die ganze Zeit von SOS-Kinderdorfmüttern gesprochen und dass diese Mütter eben in einer Familie, in einer SOS-Kinderdorf-Familie das Oberhaupt sind. Aber gibt es da auch Männer oder SOS-Kinderdorf-Väter?
In den letzten Jahren kommt es ganz vereinzelt vor, dass sich auch Väter für diesen Beruf interessieren. Es ist sicher nicht die Regel und ich denke, es wird auch nie die Regel werden, aber interessierte Väter, die sind in Ausbildung und es gibt heute schon Väter, die diese Rolle als Kinderdorfmutter eigentlich sehr gut ausüben.
Und dann alleine als Mann ohne eine Frau an der Seite.
So ist es, ja.
Und gibt es auch SOS-Kinderdorf-Familien, also Männer und Frauen, die sagen, wir können keine eigenen Kinder bekommen aus irgendwelchen Gründen oder möchten keine eigene Familie gründen, aber wir wären gerne SOS-Kinderdorfeltern.
Auch diese Möglichkeit besteht und es gibt heute schon Ehepaare, die in einer Kinderdorffamilie Kinder betreuen. Mhm. Zum Teil auch die eigenen Kinder mitbringen und dann die Kinderdorfkinder mit. Versorgen.
Was wissen Sie über die Aufnahme der einzelnen Kinder und die Aufnahmeverfahren?
Alle Kinder hier in Europa, die kommen über die Jugendämter ins Kinderdorf. Kommt ein Anruf im Dorf, haben die Bitte, dies oder jenes Kind soll bei Ihnen oder bei euch untergebracht werden. Und dann wird analysiert, haben wir im Moment Platz in unserem Dorf, können wir das Kind aufnehmen oder ist momentan jede Familie voll, was natürlich immer wehtut, wenn wir Kinder nicht aufnehmen können, wenn wir sie abweisen müssen.
Und Familien leben so lange in einem Verbund zusammen, bis das letzte Kind geht. Das heißt also auch, es gibt Familien, wo eine Mutter mit nur noch einem oder zwei Kindern lebt?
Das ist dann, wenn die Mutter in Pension geht. Aber es gibt viele Mütter, die haben über 20, zum Teil 30 Kinder in ihrem Leben betreut. Das ist der Jugendliche mit 14, 15 oder 16 Jahren aus dem Haus gegangen ist, dann ist ein Kleinkind wieder nachgekommen. Mhm. Und so ist es eigentlich erst dann, wenn die Mutter kurz vor ihrer Pensionierung steht, dass dann keine jungen Kinder mehr, Kleinkinder in die Familie kommen.
Mhm. Und in jedem Kinderdorf gibt es doch dann sicherlich auch jemand, der zuständig ist fürs Glühbirnenwechseln und wenn mal was im Haus ist, ein sogenannter Hausmeister. Oder gibt es einen besonderen Namen dafür?
Wir sagen dazu den Dorfmeister. Es gibt den Dorfmeister. Der ist Mädchen für alles.
Und der Dorfmeister wohnt in einem der Häuser oder hat ein eigenes Haus?
Das ist unterschiedlich. Sicher hat es Vorteile, wenn er im Dorf ist, wenn in irgendeinem Haus was fehlt, dass er gleich zur Hand ist. Ist aber nicht notwendig.
Und dürfen wir uns jedes Kinderdorf so vorstellen, dass dort, sagen wir mal, 5, 6, 7 einzelne Häuser stehen, wo jemals eine Mutter mit ihren 5, 6 Kindern zusammen wohnt? Ist das genau vorgegeben?
So darf man sich's vorstellen. Es gibt jetzt allerdings auch neue Modelle in städtischen Kinderdörfern. Wir haben jetzt in Österreich, zum Beispiel in Wien, ein Dorf, das ist nicht das in sich abgeschlossene Dorf, sondern dann sind in einem Stadtteil 5 Häuser angemietet, ebenerdig, und dort sind Kinderdorffamilien untergebracht. Und in diesem Stadtteil gibt es dann ein Gemeindehaus, dort ist der Dorfleiter bzw. Dorfleiterin und ist das Büro untergebracht, gibt es ein Gemeinschaftszentrum, wo nicht nur die Kinderfamilien, die Kinder aus den Familien dorthin kommen, sondern dieses Zentrum ist dann für die ganze Bevölkerung, ganz im Sinne, in unserem Sinne von SOS, dass wir nicht eine Enklave sind, sondern integriert sind in der Kommune.
Und das war, glaube ich, Ihrem Onkel auch schon sehr, sehr wichtig.
Das Integriertsein, ja, aber es war früher eigentlich so, dass die Dörfer mehr abgeschlossen waren, zum Teil aus Schutz, Beeinflussung von außen, und es war sicher einfacher, ein Dorf zu managen, wenn alles eingeschlossen ist in einer Dorfgemeinschaft, wo nicht allzu viel Einflüsse von außen auf uns zukommen.
Aber dennoch war, glaube ich, Ihrem Onkel schon Transparenz wichtig und dass Menschen auch zu Besuch kommen können und willkommen sind.
Diese Transparenz hat er immer gepflegt, und es war wichtig, das war früher so, dass man immer ein Besuchshaus gehabt hat in jedem Dorf. Zu jeder Zeit konnten Besucher ins Dorf kommen und jede Woche in einem anderen Haus die Familien miterleben. Das Familienleben anschauen, wie funktioniert es, wie ist es, wenn die Kinder von der Schule kommen, was kocht die Mama und so weiter.
Jetzt möchte ich nochmal zu Ihnen persönlich kommen, Herr Dr. Gmeiner. Sie sind ein Neffe des Gründers der SOS Kinderdörfer. Ich nehme an, einer Ihrer Eltern wird ein Geschwister sein von Hermann Gmeiner.
Mein Vater war Cousin von ihm.
Ein Cousin, deswegen haben Sie eben schon mal gesagt, der Großonkel sozusagen. Wie hat er Sie denn mit eingespannt in seine Ideen und Visionen? Weil heute haben Sie ja auch eine verantwortungsvolle Aufgabe.
Ja, meinem ersten Gespräch im Jahre 63 hat er gesagt, Walter, irgendwann machen wir mal was. Und es war dann im Jahre 75, wir hatten immer ein bisschen Kontakt, ich war kurz vor dem Abschluss meiner Ausbildung zum Allgemeinmediziner, ruft er mich an, Walter, gehst du nach Paraguay? 2 Wochen hast du Bedenkzeit und dort machst du, wenn du hingehst, ein kleines Urwaldspital. 2 Wochen später habe ich ja gesagt und wir sind dann nach Paraguay, ich habe noch geheiratet mit meiner Frau Brigitte und haben einen 2-Jahres-Vertrag unterzeichnet und sind dann allerdings 6 Jahre dort geblieben.
Also waren Sie dann sozusagen voll involviert dann auch Das war, denke ich, ein Spital auch für Kinder, die in SOS-Kinderdörfern oder in einem SOS-Kinderdorf gelebt haben.
Das war am Rande vom SOS-Kinderdorf, aber die Großzahl der Patienten, die sind von auswärts gekommen. Für das Kinderdorf hätten wir kein Spital benötigt, aber da kann man...
Aber daran kann man auch schon sehen, dass aus seiner ersten Vision von ihrem Onkel etwas zu tun für die Kinder, sich sein Engagement einfach auch schon sehr früh auch ausgedehnt hat auf die Menschen, gerade auf die Ärmsten der Armen. Wie hat sich denn das Konzept, das SOS-Kinderdorf-Konzept in die heutige Zeit und auch in die verschiedenen Länder und Kontinente transportieren lassen?
Wir erleben heute das mit den vier Prinzipien. Mutter, Geschwister, Haus und Dorf, weltweit eigentlich noch nichts Besseres gefunden werden konnte. Das hat Hermann Gmein immer so gesagt, wir müssen den Kindern eine Mutter, Geschwister und ein Haus geben, in einer Dorfgemeinschaft die Möglichkeit zu leben geben. Alles andere ergibt sich. Was für ihn wichtig war von allem Anfang an, dass alle Kinder in ihrer Religion erzogen werden müssen. Das war für ihn wichtig, sicher aus seiner Grundhaltung, aus seiner religiösen Grundhaltung heraus. Jedes Kind, ob das ein christliches Kind ist oder Moslem oder Hindu, buddhistisch, jedes Kind hat das Anrecht und muss in seiner Religion erzogen werden.
Wo war denn eigentlich die Heimat Ihres Onkels, der ja dann im Laufe der Jahre auf der ganzen Welt sozusagen zu Hause war? Überall, wo es Kinder gab, überall, wo dann auch neue SOS-Kinderdörfer und auch andere Projekte entstanden sind.
Heimat in dem Sinn hat er jahrelang nicht gehabt. Er hat öfters gesagt, meine Heimat sind die Kinderdorffamilien. Wo immer ich hinkomme, ob das in Asien, Südamerika, Afrika, wo auch immer ist, ich bin bei den Kindern in ihren Familien zu Hause. Als er dann älter geworden ist, hat er dann öfters gesagt, eigentlich zieht es mich immer mehr in meine Heimat Alberswende zurück.
Und am wohlsten fühlte er sich, wenn man der Biografie glauben kann, in dem Kinderdorf auch in Ims. Dort ist er dann auch gestorben. Er ist ja relativ jung auch verstorben, da er ein Krebsleiden hatte. Erzählen Sie uns von den letzten Jahren Ihres Onkels Hermann Gmeiner.
Von seinem Krebsleiden habe ich erst 2 Monate davor, oder ganz nicht einmal 2 Monate vorher, 1 Monat vor seinem Tod erfahren. Ich hatte 2 Monate davor noch ein langes Gespräch, sind wir eine Nacht gesessen. Ja, in dieser langen Nacht haben wir Zukunftspläne geschmiedet, was wir in Afrika in nächster Zeit machen werden. Dazu ist es dann leider nicht mehr gekommen. Er ist zu einer Routineuntersuchung in die Klinik nach Innsbruck. Am nächsten Tag hat er die Mitteilung bekommen, dass er sofort zu einer Nachkontrolle kommen muss. Und dann hat man eben seine Krebserkrankung festgestellt und ihm das mitgeteilt. Er wurde dann operiert und von dieser Operation hat er sich nie mehr erholt und ist dann 3 Wochen nach der Operation gestorben.
Er war damals 66 Jahre alt. Es war ganz genau am 26. April 1986. Wissen Sie noch, was seinen doch plötzlicher Tod damals ausgelöst hat?
Das war ein weltweiter Schock. Plötzlich fehlt der Gründer in unserer Organisation. Und trotzdem war eine Aufbruchstimmung, weil erst diese Organisation ein Jahr vorher schon seinem Nachfolger, dem Helmut Kutin, übergeben hat. Und er hat sich schon während seiner Jahre vorher, während seiner Tätigkeit in Asien, gut eingearbeitet in die Kinderdorftätigkeit. Und er war ein Garant, dass die Idee, die Verwirklichung der SOS-Kinderdörfer auch in Zukunft weitergehen wird.
Und man kann das noch unterstreichen dadurch, dass 1994, also knapp 10 Jahre nach seinem Tod, widmete ihm die Österreichische Post eine Briefmarke. Und es gibt auch unzählige Schulen, Kindergärten, auch Straßen und Parks, die den Namen ihres Onkels tragen, Gmeiner. Auch Sie führen das Vermächtnis Ihres Onkels ein Stück weiter. Was ist Ihnen ein ganz besonderes Anliegen dabei?
Mein Anliegen ist es einfach, die Idee mitzutragen. Er hat mich auch mehrmals gebeten, Walter, bleib mir treu und hilf, dass die Organisation in meinem Sinne weitergeht, was natürlich nicht geheißen hat, dass es immer so weitergehen soll und muss wie zur Gründungszeit vor 60 Jahren. Ein gewisser Wandel und Umstrukturierung in der Organisation, das war für ihn ganz klar, dass das kommen wird und kommen muss, um sich den neuen Anforderungen zu stellen. Neue Anforderungen bedeuten Wandel und wir müssen die Struktur entsprechend anpassen.
Ich frage gerne in solch einer Sendung, wenn wir für die Kinder dieser Welt, 60 Jahre SOS Kinderdörfer sprechen, was sind so Ihre Visionen, was sind Ihre Pläne?
Wir haben vor kurzem diskutiert in Innsbruck, SOS 2016. Wir wollen bis dahin 1 Million Kindern ein Zuhause geben, sei es in einer Kinderdorffamilie oder in einem Familienunterstützung, Familienstärkungsprogramm. Diese Zahl 1 Million haben wir uns vorgenommen. Wir wollen so viele Freunde schaffen weltweit, dass wir diese 1 Million Kinder betreuen können. Und wir wollen allen Menschen irgendwie mitteilen, dass wir eine Bewegung sind und jeder, der mittut in der Bewegung, sei es als Mitarbeiter oder sei es als Freund, der regelmäßig seine Spende gibt, der gehört zu dieser einen großen Bewegung.
Was meinen Sie mit Familienstärkung? Können Sie das noch weiter ausführen, Herr Dr. Gmeiner?
Familienstärkung bedeutet, dass wir die Familien unterstützen wollen, wenn sie Probleme haben mit der Erziehung ihrer Kinder, ob das jetzt finanziell oder organisatorisch oder ob eine alleinstehende Frau ihre Kinder erziehen muss, dass wir diese im Vorfeld schon unterstützen, dass es nicht so weit kommen muss, dass die Kinder ins Kinderdorf kommen müssen.
Nun gibt es ja viele verschiedene Hilfsorganisationen, die sich für die Kinder dieser Welt einsetzen. Etwas sehr Bekanntes, was auch der ein oder andere gerne macht, das ist, dass er eine Patenschaft für ein Kind übernimmt. Gibt es dieses Modell der Unterstützung eines Kindes auch bei Ihnen?
Die gibt es auch bei uns. Aber seit frühester Zeit, eigentlich in den Anfangsjahren, hat Hermann schon diese Patenschaft eingeführt. Wir haben in Österreich ein eigenes Patenbüro. Das gibt es auch hier in München beim Hermann Gmeiner Fonds und e.V., diese Patenschaftsabwicklungsbüros. Es gibt Patenschaft für Einzelkinder, für Dörfer, also für Familien und für Dörfer.
Und könnte ich dann auch zu dem Kind, wo ich sage, da übernehme ich eine Patenschaft, dann auch eine persönliche Beziehung aufbauen, in Form vielleicht von Briefkontakt oder dass ich von Zeit zu Zeit ein Foto auch zugeschickt bekomme und dass ich so ein bisschen weiß, ja, welchen Lebensweg geht das Kind jetzt?
Diese Möglichkeit besteht, dieser persönliche Kontakt.
Also vielleicht für alle, die sich angesprochen fühlen, wir haben die Kontaktdaten der SOS Kinderdörfer, haben wir für Sie auf unserer Homepage hinterlegt, www.horeb.org, oder wenn Sie in die Suchmaschine im Internet SOS Kinderdörfer Patenschaft eingeben, dann kommen Sie auf eine der zahlreichen Internetseiten der SOS Kinderdörfer. Ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken, dass Sie mein Studiogast waren. Dr. Walter Gmeiner, ein Neffe des Gründers der SOS Kinderdörfer von Hermann Gmeiner. Alles Gute für das Werk, für Sie persönlich und all die Vorhaben, die Sie haben. Danke, dass Sie unser Studiogast waren.
Danke, Frau Böhler.
Und bei Ihnen, liebe Zuhörer, möchte ich mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse bedanken. In unseren Kindern liegt unsere Zukunft. Tun wir alles dafür, um an der Zukunft, am Leben der Kinder mitzubauen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung noch einmal hören möchten, wir stellen die Sendung ins Internet auf www.horeb.org. Können Sie alle Lebenshilfesendungen und alle anderen großen Sendungen hier bei Radio Horeb herunterladen, zeitunabhängig. Eine CD schickt Ihnen gerne unser CD-Dienst zu. Der Radio Horeb CD-Dienst ist erreichbar unter der Rufnummer 0700 7525 7520. Möchten Sie noch mehr erfahren über die SOS-Kinderdörfer, über das Werk von Hermann Gmeiner? Dann gehen Sie doch ins Internet. Auf unserer Homepage www.horeb.org finden Sie den entsprechenden Link oder geben Sie einfach in die Suchmaschine SOS-Kinderdörfer ein und Sie erwartet eine Fülle von Einträgen. Ich verabschiede mich jetzt von Ihnen. Schön, dass Sie dabei waren in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Ihre Sabine Böhler.